Das Thema ist, was haben wir vom Jesusglauben? Ja, als ich nämlich so gebetet habe, was bringe ich euch heute Morgen für ein Wort Gottes, da kam mir der erste Petrusbrief in den Sinn. Und der ist ja auch an die Geschwister in der Zerstreuung, die hatten noch ein bisschen weiter damals, ja, im heutigen Nordtürkei geschrieben. Und das ist ja auch so, lautet auch der Einstieg, den werde ich nachher vorlesen. Da gab es wohl ein großes Gebiet über verschiedene römische Provinzen. So, wenn man das zusammenzählt, dann ist die Ost-West-Ausdehnung ungefähr 1500 Kilometer und die Nord-Süd-Ausdehnung 300 Kilometer. Also, ja, ungefähr so groß wie Österreich. Ja. Oder? Ein bisschen mehr, ja, sogar, also auf jeden Fall länger. Die Ost-West-Ausdehnung ist länger. Nord-Süd-Ausdehnung kommt ungefähr hin. Genau, die breiteste Stelle ist, glaube ich, breiter hier in Österreich. Ja. Aber also ein Riesengebiet, an die er da schreibt, der Petrus. Und ja, er schreibt, ich lese mal die ersten beiden Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Das sind eben diese römischen Provinzen. Und da sagt er, das sind diese Menschen, diese Geschwister, sind da Fremdlinge. Also die wohnten eigentlich schon dort. Ja, aber vielleicht fühlt ihr euch auch manchmal, habe ich gedacht, so wie Fremdlinge in euren Dörfern. Auf der einen Seite zu Hause, schon lange zu Hause, und auf der anderen Seite sind wir auch Himmelsbürger und von daher ist unsere echte Heimat nicht hier. Und mir geht es eben auch dann und wann so. Am Freitag habe ich das ganz stark nochmal erlebt. Ein früherer Teilnehmer von unserem Hauskreis, der hatte da so ein Festival oder war Mitveranstalter von so einem Festival im Stadtpark in Graz. Und dann dachte ich, ach, da gehe ich mal hin und schauen wir das einfach mal an. Und das war so, ja, ein recht interessantes Festival. Irgendwie so kam ich mal ein bisschen zurückversetzt in die Flower Power Zeit vor. Und nachdem ich da ja zu spät für geboren bin, ja, kam ich mir da ziemlich fremd vor. Das war schon eine interessante Beobachtung. Ich bin auch nicht bis nachts geblieben, sondern habe einfach mal ein bisschen da vorbeigeschaut. Aber da kam ich mir eben durchaus als Fremdling vor. Und da habe ich gedacht, das passt irgendwie so dazu. Und vielleicht geht es euch auch dann und wann so, wenn man mit, ja, man hat gute Kontakte, man kann mit jemandem reden. Und dann kommt man auf das Thema, was einem am liebsten ist. So unser Herzensthema. Und dann so eben der Jesusglaube. Ja, und wir tauschen ja auch da im Hauskreis und mit anderen immer wieder aus. Ja, das ist nett für dich, aber. Ach, mit der Sekte da, das ist nicht so. Da, danke, danke. Reden wir über was anderes, oder? Ja. Und ich kann mir denken, dass es den Geschwistern damals genauso gegangen ist. Und ich denke, der Petrus wusste das auch, weil er schreibt, ganz am Schluss vom Brief schreibt er, warum er den Brief eigentlich geschrieben hat. In Kapitel 5, Vers 12. Da schreibt er, durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze oder in wenigen Zeilen, könnte man auch übersetzen, geschrieben, um euch zu ermutigen oder um euch zu ermahnen. Das ist ja dieses bekannte Wort, was beides heißt. Man könnte auch übersetzen, um euch zu ermahnen, mutigen. Nur das Wort gibt es leider im Deutschen nicht, das müsste aber dringend mal her. Um euch zu ermahnen, mutigen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade oder die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Ich denke, das ist wirklich das Thema letztlich vom ersten Petrusbrief. Was haben wir von diesem Jesus-Glauben? Ja? Ist das der Richtige? Hat das überhaupt Zweck? Und die Fragen hatten die damals. Und wenn man so ein bisschen sich da rein vertieft, ja, dann merkt man, eben in Jerusalem gab es eine Riesengemeinde, okay, dann gab es Probleme, dann haben die sich zerstreut. Dann gab es in Antiochia, im heutigen Syrien, eine große Gemeinde, ganz viele Menschen, viel größer als Falken auf Gaza, viel, viel größer, ja. Richtig große Gemeinde. Und dann gab es noch eine Menge andere Gemeinden, aber hier so in der Nordtürkei, das war zu dem Zeitpunkt einfach noch viele kleine Hausgruppen. So wie genau weiß man nicht, aber eben er schreibt an die Summe dieser Fremdlinge, an die Summe dieser kleinen Gemeinden, die da und dort eben so wirklich zerstreut wie so kleine Schafgruppen sich da befinden. Und die sich sicher gefragt haben, wann wird das hier mal anders? Wann gibt es in Kirchbach mal eine richtige große, lebendige Gemeinde. Ja, habe vorhin gehört, eben Kirchbach, Umgebung plus St. Stephan im Rosenthal ungefähr 10.000 Einwohner. Ja, da wäre schon noch was. Ja. Wenn man dann liest, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann ist ja noch Potenzial da, also grundsätzlich. Ja. Und dann stellt man sich vielleicht eben schon mal diese Frage, was haben wir vom Jesus-Glauben? Und Petrus antwortet uns, dranbleiben lohnt sich. Ja. In Kapitel 5, wir werden nicht den ganzen ersten Petrusbrief heute anschauen. Ja. Finde auch interessant, wann habt ihr das letzte Mal einen Brief in dieser Länge bekommen, so drei, fast drei DIN A4 Seiten, wo ganz unten dann steht, ich habe dir in Kürze diese wenigen Zeilen geschrieben. Ja, fand ich auch so, das ist also komplett ausgedruckt, ja, gerade so hintereinander. Und ja, um euch zu zeigen, aber da merkt man natürlich, das Anliegen von Petrus hat jetzt die Länge bestimmt, um euch zu zeigen, das ist die rechte Gnade, in der ihr steckt. Und da gehen wir jetzt in den Einstieg, in den Anfang, ein bisschen konkreter hinein. Die ersten Verse, und jetzt lese ich mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Es schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus. Das ist der Absender. Ganz kurz, eigentlich wirklich ein kurzer Satz. Und doch, wenn man dann darüber nachdenkt, würde das schon eine Predigt füllen. Petrus, wir wissen sehr viel über ihn. Neben Paulus, wahrscheinlich über Petrus noch mehr wie über Paulus. Ja, 3 Jahre mit Jesus unterwegs und über keinen der Apostel ist so viel beschrieben wie über ihn, weil er so herrlich extrovertiert war. Ja, weil er immer vorne mit dabei war, in die richtige Richtung und auch in die falsche, je nachdem, wie er gerade stand. Ja. Und dann in der Apostelgeschichte lesen wir auch einiges über ihn. Und eben ein Apostel. Apostel, eigentlich aus heutiger Sicht ein bisschen schade, dass Luther und auch die anderen sich nicht angewöhnt haben, dieses Wort zu übersetzen. Aber man kann natürlich nachschauen, was heißt das überhaupt, Apostel? Es heißt Gesandter. Und dann passt das natürlich sehr gut, wenn man hier gerade in dieser Übersetzung, es schreibt Petrus, ein Abgesandter von Jesus Christus. Also Petrus schreibt zwar, aber er ist ein Beauftragter. Er ist nicht der eigentliche Schreiber, sondern er ist gesandt von Jesus Christus. Und wenn man reinsieht, schaut in die Evangelien, Gesundheit, ja. Wenn man da reinsieht in die Evangelien, dann sieht man auch sehr klar, dass Petrus, das hat sein Leben bestimmt. Petrus war Fischer und ist da am Netze knüpfen. Jesus kommt am See Genezareth, am Ufer vorbei, sieht den Andreas und den Petrus und sagt, folge mir nach. Und die tun das. Und er sagt, ihr seid Fischer und ich mache euch jetzt zum Menschenfischer. Und dann waren sie 3 Jahre in der Ausbildung zum Menschenfischer. Und am Schluss, als er so sehr versagt hat, als er Jesus verleugnet hat und Jesus nach der Auferstehung ihn wieder beiseite nimmt und mit ihm redet und sagt, hast du mich lieb? Wo die Beziehung, die Jesus-Beziehung neu geklärt wird. Und Petrus merkt, jetzt geht es ans Eingemachte. Hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt das nochmal. Und Petrus sagt wieder, du weißt das doch. Ja, dann weide meine Schafe. Also er gibt da schon den Auftrag. Er sendet ihn zu den Nachfolgern. Und dann noch ein drittes Mal und wieder weide meine Schafe oder meine Lämmer. Wo man sieht, die Berufung wurde da erneuert. Diese Berufung des Gesendetseins. Also es gab, der Petrus hatte diesen Auftrag von Jesus selber. Und das schreibt er nochmal hier als Absender. Das waren jetzt nicht die Schafe aus der ganz frühen Zeit in Jerusalem, sondern das waren jetzt spätere Jesus-Nachfolger. Ja, wenn man denkt, 30, 33 nach Christus wurde Jesus gekreuzigt, dann entstand die Gemeinde. Und dieser Brief hier ist zwischen 60 und 65 nach Christus geschrieben, also ungefähr 30 Jahre später. Und da war das Evangelium im Römischen Reich schon ganz schön weit. Ja, 30 Jahre. Manche von uns, ich auch inzwischen, kann 30 Jahre schon zurückdenken. Ja, was hat sich in 30 Jahren ereignet? Das ist eine Zeit, die man denken kann, überschauen kann, muss sich ein bisschen hinsetzen und Gedanken machen. Und der Petrus saß in Rom, wahrscheinlich in Gefangenschaft schon in dieser Zeit, als er das geschrieben hat. Rom ist da im Brief auch verschlüsselt erwähnt. Er schreibt aus Babylon, aber es gibt nur ganz wenige, die annehmen, dass er wirklich in Babylon war, weil Babylon war so völlig unbedeutend und es gibt keinen Hinweis, dass er jemals dort war, sondern es war der verschlüsselte Sache für Rom, weil Rom so gottlos war, eben wie das sprichwörtliche Babylon. Und da sitzt der Petrus und denkt nochmal über seine Aufgabe nach und denkt, es wird Zeit, dass ich die Christen in der Nordtürkei ermutige. Die brauchen das. Dass sie wissen, ja, da ist noch einer, der denkt an uns und der ist beauftragt von Jesus selber. Und dann schreibt er eben als nächstes an die von Gott Erwählten, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben, und zwar in Pontus, Galatien, Kappadokien und der Provinz Asien und Bithynien. Und ich denke, dieses Wort, an die von Gott Erwählten, wenn ich einen Brief bekomme oder wir, und den hätte der Petrus geschrieben, und da steht als erstes, so wie man hier lesen, ja, ihr seid die von Gott Erwählten, dann ist das für mich ein ganz tiefer Trost. Und ich denke, das will er uns weitergeben, dass er sagt, ja, ihr habt euch mal für Gott entschieden, aber das war nicht nur eure Entscheidung, sondern es war Gottes Entscheidung. Er wollte euch dabei haben. Ihr seid ihm wichtig. Wir sind ihm wichtig. Er hat erwählt. Ihr seid zwar Fremde, ja, ihr seid da zerstreut, ihr wohnt da irgendwo und ihr habt es nicht einfach in dem ganzen Gebiet, aber Gott hat erwählt. Und das macht er dann auch in den nächsten Versen deutlich, dass das nochmal eine andere Dimension ist, die durchträgt, die hilft, die darüber steht. In Vers 2, Gott der Vater hat euch aufgrund seiner Allwissenheit erwählt. und durch das Wirken seines Geistes zu geheiligten Menschen gemacht. Zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen und die durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind. Gnade und Frieden möge sich reichlich vermehren bei euch. Das ist mal ein Einstieg in den Brief. Ja. Nachdem er anscheinend nicht damit gerechnet hat, dass sie jetzt in einen längeren Briefaustausch kommen, hat er nicht gefragt, ah, wie geht's euch und was macht ihr so? Ja. So wie das heute noch vielleicht ganz viele WhatsApp-Nachrichten, also wenn ich neu einsteige, wie geht's? Ja, wenn man dann das 17. schon schreibt, dann frage ich das auch nicht mehr am gleichen Tag. Aber das ging ja nicht so schnell, sondern der hat das geschrieben und dann, wir haben letztens mal nachgerechnet, von Rom nach Philippi brauchte damals ein Brief ungefähr 3 Wochen. 3 bis 4 Wochen. Also die schnelle Variante, dass er nur von Rom dann bis an die Ostküste von Italien und dann mit dem Schiff rüber und dann der Rest zu Fuß bis nach Philippi.
Zu
Also
Fuß ist das weitergetragen, hat es gar keine berittene Abteilung, Post oder so gegeben. Das ist alles zu Fuß weitergegangen.
wahrscheinlich, nachdem du jetzt beim Philipperbrief wissen musst, allerhöchstwahrscheinlich der Epaphras, der Epaphroditus, denke ich, Epaphroditus, der Überbringer war, ist der wohl zu Fuß gewesen. Ja. Also die berittene Post ist, also so als wirklich als Postwesen ist ja überhaupt erst später, ja, sondern man hat einen Boten gesucht, der meinen Brief oder vielleicht einmal zwei Briefe irgendwo hinbringt. Ja. Die Zeiten ändern sich,
Das
genau.
gibt es bei uns auch erst seit 150 Jahren oder so.
Genau, da waren
Das
es
ist ja
nur
immer
die.
wichtig, wenn man keine Taxi fahren kann. Aber nicht so für die Allgemeinheit, da gibt es nicht mehr. Da gibt es ganz bestimmt noch zu einer gewissen Zeit.
Genau, vorher waren es nur die alleroberste Schicht, die sich das eben erlauben konnte, da jemand zu schicken. Aber so im Allgemeinen das Postwesen, genau. Turn und Taxis, der Name ist ja anders. Aber gut.
Man fahre ich so gut.
Ja, okay, ja. Ja. Petrus hat hier im zweiten Vers schon, kommt das sehr, sehr klar zur Sache. Ja. Gott hat erwählt, aufgrund seiner Allwissenheit, ein Thema, an dem wir heute noch knabbern, wo wir noch nicht durch, weil wir das nicht denken können, dass Gott sagt, los, entscheide dich, ja, ich lade dich ein, dich für mich zu entscheiden und gleichzeitig, dass er beides kann. Einladen und erwählen. Ja. Weiß nicht, ich denke, wahrscheinlich ist euch das Beispiel vom Spurgeon bekannt. Den hat man auch gefragt, wie das denn wäre. Und er hat dann so ein Bild gebraucht, was einfach auch hilft. Er sagt, das ist eine Pforte. Da steht vorne ein Schild drauf, geht ein durch die enge Pforte. Und das sehen wir. Da stehen wir davor und dann entscheiden wir, gehen wir da durch oder zögern wir oder gehen wir woanders hin. Und dann, wenn wir durchgegangen sind und sind bei Jesus und drehen uns nochmal um, dann sehen wir auf der Rückseite steht auch ein Schild. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Ja. Und das ist einfach ein Bild dafür, wir haben das Problem, dass wir nicht aus Raum und Zeit, aus einer Zeitlinie rausdenken können. Das Problem hat Gott nicht und deshalb kann er das, so wie es hier steht. Und Petrus hat da auch kein Problem, das einfach so aufzuschreiben und sagt, ja, Gott, der Vater hat euch erwählt, ja, und er hat euch, und dann das nächste, was er schreibt, was er gemacht hat, und durch das Wirken seines Geistes zu geheiligten Menschen gemacht oder zu Heiligen. Er hat uns geheiligt durch das Wirken von Gottes Geist. Und da ist er ja weiter dran, solange wir leben, ja. Wir sehen hier, das ist ein Überblick und später geht Petrus dann mehr ins Detail zu Menschen und das ist ein Teil der Heiligung, die Jesus Christus gehorchen. Er hat also hier jetzt schon das Thema Heiligung oder wie leben wir in der Nachfolge Jesus und dass das ein Geschenk ist und dass es ein Auftrag ist, nämlich der Gehorsam. Eines der Lieblingsworte unserer heutigen Zeit. Ja. Gar nicht Aber früher war das, glaube ich, auch nicht viel besser. Es wurde nur von einer Seite eher mehr betont. Aber er schreibt direkt davon, von dem Gehorsam, der auch zur Nachfolge gehört, zum Glauben. Und dann, und das finde ich interessant, dass das am Schluss eher des Satzes kommt, nämlich die durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind. Dass er die Sündenvergebung, die so zentral, ja, wenn wir denken an die Pfingstpredigt, an die erste große Predigt von Petrus, in diesem Apostelgeschichte 2 aufgeschrieben, und dort sehen wir, da ist einer der zentralen Punkte, ist Sündenvergebung. Und als er Jesus da vor Augen stellt und die Menge dann fragt, was sollen wir jetzt tun? Wir sind an Gott schuldig geworden, was sollen wir jetzt tun? Ja, das, was wir vorhin hier im Beispiel gesehen haben. Die Leute sind auf die Knie gegangen und haben gefragt, wir sind schuldig, was sollen wir tun? Das sagt Jesus. Ja, das sagt Petrus dann, sie sollen glauben und sich taufen lassen, damit ihre Sünden vergeben werden. Der zentrale Punkt, und hier hat er den in diesem Satz im Ganzen einfach als Zuspruch schon an den Schluss gepackt. Weil er sagt, er bestätigt uns das. Wir sind durch das Blut Jesu gereinigt von der Sünde. Und dann kommt auch so ein üblicher und doch auch ein tiefsinniger Gruß, Gnade und Frieden. Das war üblich in der Zeit damals, so wie man heute in Höflichkeitsform sehr geehrte Damen und Herren, das verliert sich, glaube ich, so langsam, aber noch schreibt man das, wenn man einen ordentlichen Brief schreibt, gehört das eigentlich noch an den Anfang und mit freundlichen Grüßen, sowas gehört an den Schluss. Also man findet diese Worte gerade Gnade am Anfang auch anderen alten griechischen Briefen. Aber hier interessant, wie er das mit den Worten verbindet. Gnade und Frieden mögen sich reichlich vermehren bei euch. Und das finde ich eine gewaltige Aussage. Die leben dort in der heutigen Nordtürkei und die Menschen um sie herum glauben ja nicht an Jesus, sondern die haben ihre römischen Götter, Provinzgötter, Diana als ja, die große ist die Diana, die Göttin der Epheser, die hatten die und die waren die Hüter der Diana und dann hatten die griechische Götterwelt und haben alle möglichen Tempel gehabt in ihrer Gegend. Und das war die Umgebung. Und jetzt sind hier ein paar Menschen, die an Jesus festhalten, die zum Glauben gekommen sind. Und die hatten äußerlich keinen Frieden. Wenn man den ersten Petrusbrief durchliest, da liest man ganz viel von Druck, von Leiden, von Schwierigkeiten. Ja, so dass Petrus sogar schreibt an einer Stelle, erachtet es als Gnade, wenn ihr leidet, um Gottes Willen, um Jesu Willen. Ja. Das war schon ein bisschen her, also ein paar Sachen erinnere ich mich. Meine Abschlussarbeit in der Bibelschule in Wiedenest hatte den Titel Das Leben und Leiden der ersten Christen nach dem ersten Petrusbrief. Und das war genau dieser Schwerpunkt. Was zeigt der erste Petrusbrief über das Leben und eben auch über das Leiden der Menschen, an die dieser Brief gerichtet ist? Ja, und zum Beispiel, ein Beispiel aus dem weiteren Brief, 1. Petrus 4, Vers 14, da eine ganz steile Aussage: Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Ja, und das ist nicht nur eine eventuell mal mögliche Sache, sondern Petrus schreibt denen, die das erleben. Und deshalb schreibt er denen auch von Gnade und Frieden am Anfang, und dass das sich doch bei ihnen vermehren soll. Und wenn die Geschwister aus der Zeit dann diese Jesus-Nachfolger, wenn sie dann nachgedacht haben, was haben wir denn an der Gnade? Ja? Und dann haben sie gemerkt, ja, wir haben Vergebung. Wir haben, vielleicht ist ihnen dann nicht so viel eingefallen, vielleicht schon, auf jeden Fall haben sie dann weitergelesen und den nächsten Abschnitt oder die weiteren Verse, die werde ich nicht in voller Länge auslegen, nur so als Überblick, was ist das Erste, was Petrus ihnen dann so richtig groß vor die Augen stellt. Und ich denke, da beantwortet auch die Frage, was haben wir vom Jesus-Glauben? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schreibt er in Vers 3. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Das ist so dem Petrus seine Zusammenfassung von dem Evangelium, von der guten Nachricht von Jesus. Ja. Gott, der Vater, hat Jesus Christus geschickt in seiner großen Barmherzigkeit, weil Gott kein Rachegott ist, kein Zornesgott, kein Gewittergott, sondern weil er der barmherzige Gott ist, der die Menschen retten möchte. Und in seiner Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren oder neugeboren, geistlich geboren, und das ist geschehen durch Tod und Auferstehung von Jesus. Und das ist noch nicht alles, sondern es gibt eine lebendige Hoffnung, und die beschreibt er jetzt im nächsten Vers. Er hat eine lebendige Hoffnung geschenkt, ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und wenn wir jetzt kurz darüber nachdenken, was haben wir an Besitz, was makellos ist? Okay, könnte man auch sagen, ein komplett neues Auto ist vielleicht makellos. Ein Arbeitskollege von mir hatte auch mal seinen Traum, ein Audi 80 Quattro damals. Da wurde, ich weiß nicht, wie lange er davon geredet. Und dann hat er endlich dieses Ding, frisch neu und auch ordentlich PS drin. Es war ein Elend. Irgendwas stimmte mit dem Ding. Elektronik, dann war am Kabelbaum was. Ein ganzes Jahr. Er war so oft in der Werkstatt. Er hat über das Ding mehr geschimpft, als vorher sich drauf gefreut. Ja, es war eben nicht makellos. Aber es gibt ja auch Autos, eben, ja, vielleicht, wenn sie dann in der Sonne glänzen, alles schön. Ja. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, ja, ein makelloses Erbe hält er im Himmel für uns bereit, das nie vergehen wird und das seinen Wert nie verliert. Also da fällt ein Auto, scheidet aus. Ja, das verliert seinen Wert so schnell. Und ja. Was gibt es da, was mit dieser lebendigen Hoffnung konkurrieren könnte? Fällt euch was ein? Ich wüsste nicht, dass es irgendwas geben kann, weil alles, was wir hier haben und was jetzt nicht die direkte Gottesbeziehung betrifft, die hier ja beschrieben wird, alles andere ist ja vergänglich. Es ist ja alles, was wir sehen, ist letztlich vergänglich. Es ist viel Schönes, aber nicht im Vergleich zu dem, was er uns hier vor Augen malt und was Petrus uns hier aufschreibt. Und jetzt schreibt er, und weil ihr an ihn glaubt, in Vers 5, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren. Petrus schreibt hier also von dieser Rettung, von der zukünftigen Rettung. Wir sind schon gerettet in Jesus, aber eines Tages werden wir sehen, was das wirklich heißt, gerettet zu sein. Und dann schreibt er, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbar oder sichtbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile in unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Die Prüfungen haben also auch einen Sinn. damit der Glaube bewährt wird. Und es wird sich zeigen, dass er, der Glaube, wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja durch das, auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbaren wird, wenn Jesus Christus sich offenbart, also wenn er wiederkommt, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Finde ich ein interessanter Gedanke, dass Petrus schreibt, der standhafte Glaube, der geprüft wird und sich bewährt, dafür werden wir einmal gelobt werden, wenn Jesus kommt. Und dann werden wir dafür geehrt und das wird offensichtlich auch sichtbar werden, was da im Verborgenen in unserem Leben alles geschehen ist. Und jetzt ein schöner Satz, der passt damals schon und der passt auf uns heute auch. Ihn liebt ihr ja, den Herrn Jesus, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Und jetzt müssen wir denken, Petrus hatte ihn gesehen. Petrus war 3 Jahre mit ihm unterwegs. Petrus hat wahrscheinlich ihn sogar am Kreuz gesehen. Wie weit er da gerade weg war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wusste er, er ist gestorben. Petrus war im leeren Grab. Petrus hat einen der Engel gehört, was suchte den Lebenden bei den Toten. Und Petrus hat ihn eben auch als Auferstandenen gesehen. Und Petrus hat nachher auch nochmal Worte Gottes direkt bekommen, um neu zu denken. Gerade was die Sache mit der Heidenmission, mit den Menschen zum Beispiel hier. Ja. Und den schreibt er jetzt, ihr habt ihn ja nicht gesehen, aber ihr liebt ihn. Und das ist das, was zählt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von herrlicher Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr oder auf diese Weise werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Da will er hin. Da wollen wir hin. Ja, dran zu bleiben am Glauben. Und da ist es gut, sich diese Versprechungen hier, diese Verheißungen, die Gott gibt, die er uns durch den Petrus gibt, vor Augen zu halten. Wenn dann so eine Frage kommt, ja, lohnt sich das überhaupt? Und man denkt dann, okay, lohnt sich das? Ich bekomme ein makelloses Erbe im Himmel. Kann ich mir nicht denken, aber im Glauben, im Vertrauen zu Gott, weiß ich, er wird mich beschenken. Hier so zum Fenster rausschauen, dann sieht das sehr schön aus. Grün, einiges blüht, oben ist der Wald, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ich weiß ja nicht, wie es im Himmel ist, aber ich gehe mal davon aus, es gibt noch mehr. Ja. Denn im Herbst, Spätherbst oder im Winter sieht das hier schon wieder recht anders aus. Es blüht dann nichts mehr oder ja, im Winter. Die Blätter liegen auf dem Boden, die kann man dann aufsammeln. Noch viel Arbeit mit. Oben im Wald bleiben sie liegen, es vergeht alles. Es ist alles jetzt in der Natur ja ein Werden und Vergehen. Auch als Hinweis darauf, dass das hier nicht so bleibt. Aber der Himmel verliert seinen Wert nie. Und deshalb ja, schreibt der Petrus das. Er wusste da, ob er zu der Zeit schon wusste, dass er Rom gar nicht mehr lebend verlassen wird, wissen wir nicht. Über die Einzelheiten seines Lebens ist ja nicht so viel beschrieben. Aber wir wissen, dass er in Rom dann genau für diese Überzeugung sogar sein Leben gelassen hat. Und er wird sich auch gefragt haben, oder vielleicht hat er sich mal gefragt, lohnt sich das, dass ich hier mein ganzes Leben einsetze? Was wird mit meiner Frau? Ob er Kinder hatte, wissen wir auch nicht. Ja? Und vielleicht hat er sich den Brief, den er geschrieben hat, selber nochmal vorgelesen. Und hat gesagt, bleib dran. Danke, Herr, dass du mir diese Gedanken eingegeben hast. Danke, dass ich sie aufschreiben konnte. Das ermutigt mich selber. Und ich will dranbleiben, weil es sich lohnt. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. Das ist vielleicht schon jetzt ein wenig, aber ich denke, und das kann man nämlich auch so übersetzen, dass man übersetzen würde, dann jubelt ihr von unsagbarer und Herrlichkeit erfüllter Freude. Dann, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Ja, diesen Ausblick wollte ich uns so ein bisschen mitgeben hier von Petrus, ja, an die Geschwister, die hier in Südoststeiermark zerstreut sind. Es sind noch wenige und wir beten, und ihr betet ja schon lange dafür, dass es mehr werden. Bleiben wir dran. Wir sind gespannt, was Gott tut.